Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Bitte jetzt nochmal sagen.
I'm ready.
Alex, grüß dich.
Servus Max.
Was geht ab?
Nicht viel, und bei dir?
Auch nicht viel. Erzähl, wieso sitzen wir zusammen?
Ja, also ich denke, wir wollten mal anfangen mit so einem schönen Podcast und wer sind wir? Wer bist du?
Wer sind wir? Ja, genau. Gut, mein Name ist Max, manche kennen mich vielleicht. Ich bin Physiotherapeut in Würzburg, viel in der Sportbranche unterwegs, teilweise mit den Würzburg Baskets, teilweise mit den Athletiktrainer der Wölfe Würzburg. Habe auch einige Einzelathleten und so weiter in meiner Privatpraxis, die ich führe. Genau, und so ist unser Kontakt zustande gekommen, so haben wir uns kennengelernt, dadurch, dass ich dich behandelt habe. Und dann hatten wir die tolle Idee, einen Podcast gemeinsam zu machen. Aber erzähl mal, wer bist du, Alex?
Ja, wer mich da draußen kennt, ich bin Alex King, Ex-Basketballspieler. Wer mich ein bisschen verfolgt hat, habe ich in ein paar Städten und ein paar Bundesligen gespielt, so wie Frankfurt Skyliners bis zu den Telekom Baskets Bonn. Dann habe ich eine kurze Zeit bei den Würzburg Baskets gespielt, dann weiter nach Alba Berlin, da 3 Jahre gespielt, dann bei den FC Bayern München und jetzt bin ich wieder zurück in Würzburg, habe dann da meine Karriere beendet und bin jetzt Trainer der Pro-B-Mannschaft bei den Würzburg Baskets und freue mich natürlich sehr, in dieser Position zu sein, weil man natürlich, ich als Ex-Spieler möchte natürlich auch was zurückgeben an die Jungs und wer so viel Erfahrung hat wie ich mit so vielen Bundesligaspielen und Erfahrung in der Euroleague, gibt es nichts Schöneres, um sowas wieder weiterzugeben.
Supi.
Ja.
White Shock.
Yes.
White Shock. sehr polarisierend, Alex. Erklär doch mal, der Name ist erstmal super weird, aber auch ziemlich geil.
Ich find's geil.
Ich auch, sonst würden wir nicht so heißen. Aber erklär doch mal, wie sind wir auf den Namen gekommen, was steckt dahinter? Genau, können wir einfach mal vielleicht unseren Zuhörern erklären, warum?
Ich finde, White Shark passt sehr gut zu uns, weil ich denke, es hat was Verrücktes. Weißt du, ich denke, wenn du den Spieler kennst, kennst du noch Jason Williams, so ein Basketballspieler?
Richtig geiler Dude.
Richtig geiler Dude. Also den hat man ja früher den White Chocolate genannt, weil er einfach draußen wie ein Schwarzer draußen die Pässe gegeben hat, aber mit so einem Swag und ich glaube, das passt bei uns ganz gut zusammen und das wollen wir hier auch vermitteln, dass wir einfach auch was raustragen an die Zuhörer, gell? Nicht Zuschauer.
Du bist nicht bei der NBA, Alex.
Ich weiß, ich bin nicht bei der NBA, das ist immer so gewohnt, dass man immer von den Zuschauern, aber hier bei den Zuhörern, dass wir das an die Zuhörer rausgeben können, was ich als Ex-Spieler und du als Physiotherapeut die Erfahrung mitgesammelt haben und das auch teilen können, weil wir haben sehr viel Erfahrung, du als Physiotherapeut, ich als Spieler und ich glaube, diese Mischung passt ganz gut mit unserem Namen.
Ja, ich würde sagen, wir sind einfach anders. Wir sind speziell,
ja.
Genauso wie die Pässe von White Shock, die Elbow Passes und so. Ich habe mir erst letztens wieder so eine Compilation angeguckt, wo er diese ganzen geilen Pässe raushaut und es ist einfach so geil.
Ja.
Es war einfach ein cooler Spieler und genauso cool ist hoffentlich unser Podcast oder wird unser Podcast. Und wir wollen einfach alles zwischen Basketball, Physiotherapie, aber auch so ein bisschen Lifestyle mit reinbringen über, ich sag mal, die vergangenen Jahre der Profikarriere von Alex sprechen. Wir wollen über meine Erfahrung als Physio sprechen, über wie behandelt man Verletzungen nach oder wie kann man als Basketballspieler, auch als Amateurspieler vielleicht besser durch den Tag kommen, welche Schnelldiagnostiken gibt es vielleicht, wenn man doch mal umknickt oder. Ich glaube, da haben wir dann ein ganz breites Zuhörerspektrum oder das soll das Ziel sein. Aber trotzdem halt immer in dieser Sportspezifik. Genau, schon bleiben. Und ich glaube, da ist für jeden einfach dann was dabei. Und ich glaube, da kommen echt coole Geschichten dann zustande. Wir haben ja schon so ein bisschen eine Vorbesprechung gemacht und ich glaube, da kommen coole Sachen auf euch zu.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und das sieht man ja auch bei jetzt auch junge Spieler, die ja natürlich früh schon jetzt anfangen, Therapien oder Physiotherapien auch zu bekommen. Und in meiner alten Zeit muss ich sagen, was Physiotherapie, wenn ich, wo ich angefangen habe, 17 bei Frankfurt Skyliners, wenn ich nach Physiotherapie gefragt habe, dann haben sie erst gesagt, die älteren Spieler, in der Zeit war es so wie Robert Maras, Kai Nürnberger, Pascal Roller, die haben gesagt, Alex, Young Fella, geh mal zurück. Du Physiotherapie? Du Behandlung? Nee, du kriegst gar nichts. Und jetzt sehe ich in dieser jetzigen Zeit, wie jung schon Spieler schon Physiotherapie bekommen. Kannst du noch erinnern, letztes Jahr habe ich auch einen Spieler zu dir geschickt.
Ja, stimmt.
Und der war 17 Jahre alt und weil er schon Hüftprobleme hatte und Leistenprobleme. Und da bist du einfach auch ein Spezialist für mich. Und da schicke ich auch gerne auch meine Spieler oder auch die einfach oder deine Diagnose oder dein Wissen einfach auch dafür. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für junge Spieler, das auch zu hören, wie wichtig es ist, auch frühzeitig mit Physiotherapie auch zu arbeiten.
Auf jeden Fall. Ich meine, das Schlimmste, was es für mich gibt oder beziehungsweise wieso will ich ein guter Physio sein oder versuchen, ein guter Physio zu sein oder vielleicht bin ich es auch in den einen oder anderen Augen. Am Ende vom Tag war ich selber Handballspieler und ich war auf dem besten Weg eigentlich wirklich vielleicht damit sogar mein Geld zu verdienen oder. Das Problem war, ich habe mich dann ständig verletzt. Ich hatte eine Strecksehne gerissen am Daumen. Gut, das war eine Pechverletzung, da musste ich operiert werden. Dann im ersten Spiel nach meinem Comeback, nach der Verletzung, aber die Strecksehne vom Kleinfinger gerissen. Und ich dachte mir so, oh Mann, so eine Scheiße, das kann ja nicht sein.
Ja.
Und dann ging das weiter und weiter und irgendwann hatte ich ganz diffuse Diagnosen mit einem überdehnten Kreuzband, dann hatte ich einen Muskelfaserriss, dann wurde der Faserriss zu einem Bündelriss und dann ist mir zuletzt einfach der Muskel komplett abgerissen. Ich hatte einfach eine Totalruptur von der Beinrückseite, von der Muskulatur. Das ist krass, oder?
Crazy.
Und man hätte es operieren müssen. Und ich muss auf irgendeine scheiß Fortbildung gehen vom DOSB als Sportphysio, um mir mit einem wirklich sehr, 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 sehr guten Arzt, der sich auf diese Muskelthematiken und Sehnenthematiken spezialisiert hat, gesagt zu bekommen, ja, das hätten wir halt vor drei Monaten operieren müssen. So, deine Handballkarriere ist jetzt wahrscheinlich rum. Ja. Und das hat mich so stinkig gemacht und ich war so sauer darüber, dass ich dann gesagt habe, nee, Freunde, also das kann so nicht sein und ich kenne es auch vom Handball, dass man oft gesagt hat, ah, die Alten sollen zum Physio so ungefähr und die Jungen, du musst bis 22 Uhr in der Halle bleiben. Beim Handball ist es eher so diese Abendstrainingseinheit.
Ja.
Und dann sind die Jungen natürlich immer abgezischt, weil die auch keinen Bock hatten, 2 Stunden zu warten.
Klar.
Und deswegen ist es mir so wichtig, dass da einfach gute Aufklärung betrieben wird, dass die Spieler gecheckt werden, dass die vielleicht auch präventiv was machen, ja, weil Physiotherapie ist weitaus mehr als nur dieses... Ich habe Schmerzen, mach mal, weil im besten Fall entstehen gar keine Schmerzen, weißt du. Und wenn wir deinen Spieler hernehmen, was hatte der am Endeffekt? Eine funktionelle Problematik. Da war keine diagnostische Auffälligkeit eigentlich. Also es war, im Röntgen hat man irgendwas gesehen, aber es hat nicht seine Ursache erklärt oder beziehungsweise die Symptomatik wurde auf dieses Röntgenbild geschoben, aber diese Funktionalität, und das ist kein Vorwurf an die Ärzte, weil die Ärzte können das ja gar nicht.
Ja.
Die Ärzte haben gar nicht die Zeit, das ist ja das Schlimme in unserem Gesundheitssystem. Ich habe 1-Stunden-Termin. Ich kann 1 Stunde lang, mein erster Termin mit Patienten ist 1 Stunde lang nur Untersuchung. Wann hast du mal 1 Stunde untersucht, ja? Und das ist natürlich schon crazy, wenn man sich dann mal vor Augen hält, dass da vielleicht Karrieren zerschlagen werden, weil da vielleicht einfach nicht professionell genug gehandelt wird, ja? Vielleicht auch die finanziellen Mittel. Ich meine, Handball ist was komplett anderes als Basketball. Ich glaube, im Top-Niveau sind die wahrscheinlich von den Gehältern ähnlich, oder?
Ähnlich.
Was würdest du sagen?
Ich würde schon sagen, das ist immer, die sagen immer, was die Range ist, aber ich denke, das ist immer so Eishockey, Basketball und Handball, die drei sind immer.
Geben
da,
die sich, ja.
Die geben sich
was immer. Was würdest du sagen, verdient ein Top-Verdiener beim Basketball?
Ein Top-Verdiener.
So der bestbezahlteste Spieler in der Liga?
Es ist sehr schwer zu sagen, was. Warum? Ja. Weil du hast Bayern München, das ist einfach.
On top.
On top.
Ja.
Und dann. Da ist so ein Durchschnittsgehalt so bei 150 bis 200.000 Standard.
Aber man spricht beim Basketball immer von Nettogehältern, richtig?
Ja, Entschuldigung. Ja, genau.
Man muss bei, und Wohnung und richtig, so, netto, kommt alles on top oder wie sieht
du,
das aus?
Ja, bei Bayern war es halt so, dass du als Spieler hast du dein Nettogehalt bekommen und du kriegst immer on top dein Wohnungsgehalt sozusagen. Also
du kannst quasi 150.000 im Jahr rausschmeißen.
Richtig.
Uhren kaufen.
Genau. Alles. Also die wollen jetzt nicht, dass die auch nach einer Wohnung für dich suchen, sondern die geben dir noch eine Plattform, so eine Internetseite.
Okay.
Ich glaube, das war in der Zeit Mr. Lodge oder so.
Okay.
Und dann kannst du aus dieser Seite kannst du dir eine WG oder eine Wohnung raussuchen. Ne? Und was gut ist, jeder hat seinen Standard
Budget,
extra Budget bekommen für die Wohnung. Und damit konntest du halt eine Wohnung raussuchen. Das war schon ziemlich easy.
Ja.
Aber du musst halt echt frühzeitig anfangen zu schauen. Ne? Das war ja auch, wo ich nach München gekommen bin, von Berlin. Da war in dem Sommer war die Nationalmannschaft. Und ja, wer kümmert sich darum? Deine Frau. Ja. Also dann musst du schnell nach einer Wohnung suchen, weil du natürlich den ganzen Sommer unterwegs bist. Und aber wir hatten echt Glück mit der Wohnung, dass wir da einen wirklich gut schnell gefunden haben. Und da sind wir, da reden wir halt, das ist schon ein hohes Niveau. Aber es ist bei vielen Euroleague-Mannschaften auch so, ja, in den anderen Mannschaften. Und deswegen ist da die Gehaltsgrenze bei Bayern sehr hoch. Und bei den unteren Bereichen, da bist du schon bei 100.000 netto in einem Verein, bist du schon Topverdiener in
okay,
einem Team. Also zwischen 100 und 150 bist du der Topverdiener. Und dann bist du immer dazwischen, zwischen 100 und, ja.
Nach 50. Oben hin keine Grenze, oder?
Nee, das ist schon.
Also verdient jemand eine Million? Gibt es Leute, die in der Bundesliga, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über Ibaka reden, der letztes Jahr bei München war, jahrelang in der NBA und so weiter. Genau. Wo spielt jetzt Real Madrid?
Real Madrid.
Genau. Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er zum gleichen Gehalt spielt wie zum Beispiel, welchen jungen Spieler kennst du? Egal.
Andi Obst.
Junger
Spieler. Nee, was ist ein junger Spieler? Ja, ein Hannes Steinbach.
Zum Beispiel.
Ja.
Stimmt, von Würzburg. So.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in irgendeiner Weise ein Verhältnis herrscht, sondern natürlich wird Ibaka das Zehnfache verdienen,
richtig,
wahrscheinlich.
Richtig.
Und ich glaube, ähnlich ist es im Handball. Du hast halt deine Topstars. Du hast halt wirklich die, das sind eigentlich nie Amis, sondern das sind halt oft dann die
europäische, gell?
Ja, so nordische.
Okay.
Also so Skandinavien.
Franzosen auch noch?
Franzosen sind auch sehr stark im Handball, du hast recht.
Ja.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, so diese Elite, sage ich mal, der Spieler, Dänemark, Norwegen, Schweden, Island teilweise auch unglaublich gut, aber natürlich auch, wenn man sich die Weltmeisterschaften immer anschaut, Frankreich spielt immer mit.
Ja. Crazy,
in den letzten Jahren auch Deutschland wieder, Gott sei Dank, gut vertreten. Ja, da haben wir auch, denke ich, ziemlich gute Arbeit in der Vergangenheit gemacht, aber die nordischen Länder sind da, würde ich sagen, schon so in der breiten Masse, haben die beste Jugendförderung, selbst Vereine, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich meine Dänemark, die haben dann natürlich wieder Steuerentlastungen für dänische Handballspieler, dadurch verdienen sie eigentlich nicht mehr in Deutschland, als in Deutschland, also zumindest ihr Bruttogehalt ist nicht mehr, aber dadurch, dass sie halt als Norweger oder Däne wieder zurück in ihr Land kommen, kriegen sie diese Steuerentlastung und dann verdienen sie halt deutlich mehr, obwohl eigentlich das Gehalt
ja, aber sie wollen sie natürlich halten, ne?
Ja, finde ich auch super, finde ich auch super gut, weil ich meine, es ist ja schon so, dass Sport für die Gesellschaft ist.
Ja.
Also wenn wir uns mal anschauen, wie die Hallen in Würzburg voll sind oder wie auch Hallen in München gefüllt werden, stell dir mal vor, wir haben es alle kennengelernt in Corona-Zeiten.
Mm.
Du konntest nirgends hin, du warst nur zu Hause auf der Couch und jetzt auch, bestes Beispiel, vielleicht das Champions-League-Spiel von den Baskets jetzt in Ungarn gegen
Hapoel.
Ja. Ja. Es war ja, also ich habe das zu Hause auf dem Fernseher geguckt. Ich konnte nicht aufpassen, weil es war einfach still.
Ja.
Du hast nichts gehört.
Doch, die Spieler hast
die
du
Spieler gehört. Die Spieler oder Coaches. Sascha oder wen auch immer, die Coaches. Alle schreien rum,
ja.
Aber es war ja wirklich eigentlich langweilig beim Fußball.
Ja.
Ich kann mich erinnern, Thomas Müller beim FC Bayern München, das war eher Comedy, wie der auf dem Platz rumgeschrien hat, weil halt Thomas Müller ist, wie Thomas Müller ist. Ja. Aber deswegen finde ich, hat es ja auch für die Gesellschaft einen unglaublichen Mehrwert. Und auch für die Kinder und die Jugendarbeit. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie viel Geld von oben nach unten fließt oder von unten nach oben, aber am Ende vom Tag finde ich das nicht schlecht, dass Spieler, wenn die in der Liga spielen, dass die steuerlich entlastet werden, finde ich eigentlich super cool, weil jeder geht gern zum, oder die meisten, die Sport interessiert ist, gehen zum Basketball oder hören sich Konzerte an oder so. Dieses Kulturelle dahinter finde ich schon top, aber wie gesagt, ich würde sagen, dass wahrscheinlich der Mindestverdienst oder die Verdienstuntergrenze im Handball deutlich niedriger ist als im Basketball, weil ich einfach glaube, dass die mediale Präsenz trotz dessen nicht so krass ist und natürlich man im Handball sagen muss, man füllt oft den Kader einfach wirklich mit halt deutschen Spielern, zum Beispiel jungen deutschen Spielern auf und es ist halt einfacher, wenn wir jetzt wieder Rimpa zum Beispiel nehmen, da haben wir 17, 18-jährige Spieler, die noch zu Hause bei Mami wohnen, weißt du?
Also,
und
wohnen die eigentlich alle in Rimpa? Ich habe mich immer schon gefragt.
Nein. Also,
aber die trainieren auch nie dort, oder?
Doch, in Rimpa trainieren die, ja. Die haben eine eigene Trainingshalle damals gebaut tatsächlich. Also es gibt die Schulhalle, da spielt dann die zweite Mannschaft und so. Aber sie haben eine eigene Trainingshalle. Tatsächlich okay. Ist auch für Handball, in der, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile leider nur noch in der dritten Liga.
Ja.
Da ist es schon eigentlich sehr gut, muss man sagen. Wir haben keinen Gym jetzt wie die Baskets zum Beispiel. Das ist natürlich super geil. Ja. Und auch das Gebäude von den Baskets am Bürgerbräu ist ja super schön. Aber die meisten wohnen dann tatsächlich so Richtung Würzburg, teilweise Lengenfeld, teilweise Versbach, dass die so irgendwo auf der Mitte wohnen, dass sie halt nach Rimpa schnell fahren können und auch wieder nach Würzburg schnell kommen für einen Kaffee oder sowas. Oder wir trainieren im Fit One zum Beispiel als Athletiktraining. Aber ich glaube, da ist es einfach einfacher, halt einen jungen deutschen Spielern, sage ich mal, der hier bei Mama wohnt und so weiter oder vielleicht auch bei Onkel oder wie auch immer unterkommt in der Nähe bei der Familie, ist ja deutlich einfacher, wenig Geld zu zahlen, als jemanden, den man vielleicht aus Amerika einfliegt, ja, der vielleicht dann einen Anschlussvertrag bekommt oder sonst was. Mhm. Der braucht natürlich mehr Geld, weil der muss die Wohnung zahlen, der braucht ein Auto, der braucht Essen, der braucht Kleidung, der
Lizenzen braucht... Lizenzen bezahlen für den
alles. Exakt, also das ist ja... Das ist einfach ein ganz anderes Level. Ich meine, wie gesagt, Bundesliga ist was anderes als Drittliga. Mhm. Aber vor 2-3 Jahren haben wir halt noch in der zweiten Bundesliga gespielt. Da war das auch noch in Rimpa was anders. Jetzt heißen wir ja Wölfe Würzburg offiziell. Mhm. Haben sogar tatsächlich, was ich ziemlich cool finde, einen Store eröffnet. Wir haben jetzt in der Kaiserstraße, wirklich.
Okay.
Ungelungen, in der Kaiserstraße ist einfach ein Café mit Wölfe-Fanshop eröffnet worden. Also Drittliga-Handballmannschaft. Das ist crazy, oder?
Das ist nice. Also das müssen bei den Würzburg Baskets, bei der Fit One Würzburg Baskets müssen sie auch mal machen.
Wäre geil.
So Fanshop ist eigentlich ja ganz wichtig, weil so bindest du ja natürlich auch die Stadt mit ein. Ne? Weil in anderen Städten siehst du ja natürlich auch, okay, auch bei Alba Berlin habe ich auch gesehen, in der Stadt haben sie einen Alba Berlin Shop hingetan. Oder bei Bayern natürlich oder in München natürlich die Fanshops.
München müssen wir außen vor lassen. Also ich hab gestern oder heute Morgen habe ich auf LinkedIn gesehen, was München an Gewinn gemacht hat mit allen Sparten zusammen. Hast du es gelesen?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Nee?
Nee.
Pass auf. Was habe ich? FC Bayern München Fußball, 951 Millionen.
What?
Und wenn wir Basketball und den e.V. dazu nehmen, 1 Milliarde und 17 Millionen.
Damn.
Gewinn.
Gewinn, ne?
Gewinn. Oder Umsatz? Nee, Umsatz, sorry. Umsatz.
Ah, Umsatz.
Umsatz, nicht Gewinn. Aber Gewinn waren auch.
Nur durch Merchandising und
alles. So Sponsoring alles. Und so weiter. Es ist ja sehr gang und gäbe. Bei München, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich habe das so verstanden. Ich habe mal mit jemandem im Sponsoring von München geredet und der hat mir das so erklärt. Wenn du in München beim Fußball in der Bundesliga Sponsor sein willst, dann musst du erstmal eine gewisse Zeit oder eine gewisse Summe an die Basketballer geben, um sozusagen dann zu den Fußballern zu kommen. Und deswegen ist halt der FC Bayern Basketball, abgesehen von dem, was Uli Hoeneß damals mit dem Fernseher und so gemacht hat in der Olympiahalle, das war
das
war riesencool.
Gegen die Baskets
auch noch. Genau. Ja. Aber stimmt.
Das war noch gegen die Baskets.
Ja, oder?
Das war noch in der zweiten Bundesliga, da haben sie in der Olympiahalle da gespielt.
Genau, und Uli Hoeneß hat es ganz groß angekündigt, er macht es groß, gell?
Ja.
Und dann, war das damals noch DSF? Oder war das BR?
Nee,
irgend
das war,
so ein regionaler
Sender. Das war
BR.
Ja, das war BR. Das war nicht jetzt irgendwie ein großer Sender jetzt, aber es war trotzdem, das war bayerischer Fernsehen.
So gefühlt das erste Mal, dass ein Zweitliga-Basketballspiel im Fernsehen übertragen wurde, oder? Und die Halle war ja knallevoll. Die war ja rammelvoll.
Ja.
Also irre. Und ja, ich weiß nicht, wenn wir wieder auf das Thema Fanshop zurückkommen.
Ja.
Die Kickers hatten auch mal einen Fanshop. Ich weiß nicht, ob du das weißt in Würzburg.
Das weiß ich gar nicht.
Den gibt es komischerweise nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob dann Würzburg sagt so, hey, wir haben da kein Interesse oder ob in Zeiten von Online-Orders oder Ordern, dass halt einfach die Leute sagen, ich bestelle mir mein Trikot einfach online, weil es ist einfach viel geiler, entspannter, ich kann es anprobieren, kann es zurückschicken und so weiter. Aber ich glaube, dass es cool ist, wenn du so ein Come-Together hast auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch für viele Sponsoren ein Mehrwert, wenn das genutzt wird, dass du da sagst, du hast dann einen Café, du kannst dahin und kannst halt auch mal neben dem Handball vielleicht über Business oder sonst was reden. Ja. Das ist natürlich für viele Sponsoren, glaube ich, ein riesen Vorteil. Die Frage ist halt, wie es genutzt wird. Ne? Und man muss auch sagen, die Kaiserstraße in Würzburg, das ist die schönste Straße.
Nee.
Sorry, aber vielleicht ist das auch der Versuch, irgendwie Kaiserstraße schöner zu machen, indem man Läden hinholt oder herzieht. Ne? Aber ich muss sagen, ich war erst letztens wieder dort und bin da durchgelaufen und ich weiß nicht, ich lebe jetzt seit 3-4 Jahren in Würzburg und ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, wie oft ich wirklich in der Kaiserstraße war. Es gibt einen sehr guten Sushi-Laden da, aber ansonsten war ich noch gefühlt nie in der Kaiserstraße. Also ich war da noch nie, dass ich gesagt habe, boah, das ist der Footlocker, da laufe ich jetzt mal hin.
oder? Ja, wenn du die ganzen anderen Seitengassen siehst, dann denkst du, okay, da willst du nicht reingehen. Sonst kennt man ja nur den Nushu, da geht man auch mal ein bisschen essen. Aber sonst, da geht man selten gerne durch. Aber wie oft ist man da? Also ja,
deswegen sage ich, da ist auch wieder die Frage, wie hält sich so ein Fanshop?
Ja.
Weil wenn du in der Kaiserstraße bist und da halt kein Publikum, ich meine, das ist natürlich die Straße zum Bahnhof.
Klar.
Ne? Ja. Aber ich weiß nicht.
Die haben es halt, aber es ist schon mal cool.
Ja, ich gebe dir recht, aber wenn wir jetzt mal andere Vereine nehmen in der dritten Liga Handball, dann haben wir sowas wie Oppenweiler zum Beispiel.
Ja.
Das ist so der Stuttgarter Raum. Kann auch sein, dass ich falsch bin, aber ich meine Stuttgarter Raum. Angenommen, ich wäre jetzt mit dem Zug in Oppenweiler.
Ja.
Ich würde nicht durch Oppenweiler laufen und mir denken, oh wow,
cool, geil, Fanshop.
Geil,
jetzt ich da mein Trikot. Genau.
Hier, ich war in Oppenweiler, ich bringe meiner Nichte oder Neffen, bringe ich jetzt mein Trikot von Oppenweiler mit, weil Oppenweiler ist so bekannt. Also weißt du, was ich meine? Ist vielleicht dann wieder bei den Würzburg Baskets was anderes oder Fit von Würzburg Baskets, ja. Weil die halt einfach diese Bühne der ersten Bundesliga haben.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz muss man einfach gucken, wie es dann wird. Ich glaube, es ist schon ein cooler Schritt, weil es einfach mal was anderes ist, auch mit dieser Verbindung eben mit dem Café. Das ist einfach so ein Meeting Point oder kann so ein Meeting Point sein. Aber wir werden sehen, was daraus wird.
Ja. Ich freue mich. Wollen wir dann mal gern Kaffee trinken gehen?
Den gibt es hier bei mir in der Praxis.
Kaffeemaschine ist auch der Mega. Also
ja,
schon. Auf jeden Fall.
Ich war am Wochenende. Waren wir in Regensburg, weil da hat ein neuer Kaffeeladen aufgemacht, Kaffeeatelier.
Okay.
Bombastisch. Kennst du diese Lamazoco-Maschinen?
Nee, gar
echt nicht.
Ich bin so
du bist nicht so in dem Kaffee-Game?
Nee, gar nicht. Ich trinke ihn gerne bei anderen Leuten.
Ja, wie so genau,
bei
wenn dir, er gemacht wird.
Wenn er gemacht wird. Aber ich muss mir echt mal Zeit nehmen, da so eine Barista-Schulung mal anzunehmen. Voll geil.
Da kannst du dich reinfuchsen und ich stehe so auf Design. Weißt du, was ich meine? Also ich finde einfach Sachen, die schön und durchdacht sind, wo alles logisch ist, finde ich einfach unglaublich. Und diese Maschinen, die sind ja alle erstmal so Blechfarben oder halt so Edelstahl und glänzen. Und Lamazoco ist eine der wenigen Marken, die macht die Maschinen in Weiß, in Gelb, in Rot, so in Hellblau.
Mattschwarz
gibt es auch zum Beispiel.
Das ist cool.
Aber sind halt dementsprechend auch deutlich teurer als alle anderen.
Wahnsinn.
Aber das war auch was, wo ich gesagt habe, hey, das soll in meiner Praxis anders ablaufen. Ich will meine Patienten begrüßen und sagen, pass auf, magst du einen Espresso, magst ein Gläschen Wasser?
Ja.
Wir quatschen jetzt erstmal, unterhalten uns, du erzählst mir deine Probleme oder deine körperlichen Beschwerden. Wir packen das dann alles zusammen und dann schauen wir, was wir machen. Ne? Und dann berate ich dich, gebe dir einen Therapieplan und so weiter. Und ich glaube auch, beziehungsweise ich kriege auch öfters das Feedback, dass die Patienten hier reinkommen in mein Räumchen, wir sitzen jetzt hier gerade, und sagen, what? So, das ist Physiotherapie? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, sonst immer in diesen 8 Quadratmeter Kabinchen mit alten Liegen, alles dunkel und so. Vielleicht nicht mal Tageslicht, weißt du?
Ja.
Und dann denke ich mir so, Freunde, muss nicht sein, ne? Also du kannst einfach schöne Fenster beziehungsweise viel Licht, schöne Möbel, hochwertige Liegen oder Equipment und so nehmen, schöne Möbel.
Wohlfühl-Oase.
Genau, du kannst ja gar nicht locker lassen, wenn du sagst, in dem Raum stinkt's, weil ich kann nicht mehr richtig lüften, weil das Fenster hat einfach so, keine Ahnung, 50 Zentimeter Durchmesser.
Ja, man soll sich auch wohlfühlen und entspannt sein.
Ja,
also ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, wir waren mal mit meiner Frau waren wir mal auf Bali. Und es hat jetzt gar nichts mit Physiotherapie damit zu tun, aber es war die krasseste Massage, die ich jemals bekommen habe. Weißt du warum? Warum die Massage wahrscheinlich so gut war, ist, weil es war offen alles. Das war so, du konntest dich reinlegen und dann war halt das Meer dann so vor dir, das rauscht so schön, du legst dich auf die Liege, warst total entspannt, bist eingeschlafen und wenn man dieses Feeling irgendwie in eine Praxis reinbekommt, dass du dich so total gehen lassen kannst und dass du dich einfach total wohlfühlst, dann ist es schon ziemlich geil, wenn man da halbnackt auf den Liegen drauf liegt.
Schon, 100%.
Also, hat man sich entspannt gefühlt.
Ich meine, kennst du das Phänomen, dass du auf Bali bist oder irgendwo im Urlaub? Und du trinkst einen, ich weiß nicht, Fanta, ein Bierchen oder einen Cocktail und du denkst dir so, boah, das ist das beste Getränk, das ich je getrunken habe.
Ja.
Und dann teilweise sind es einfach andere Marken, also nicht Fanta, sondern Mirinda oder whatever.
Ja.
Und du trinkst es und denkst dir so, boah, das kaufe ich zu Hause auch. Das ist viel besser als das normale Fanta.
Richtig.
Und du kaufst es zu Hause und denkst dir, hä? Wie schmeckt das denn? Mhm. Also, weißt du, ich glaube, da ist einfach dieses Wellbeing oder dieser Wohlfühlfaktor.
Ja.
Was so immens wichtig, das ist ja auch, wieso Leute im Urlaub grundsätzlich keine Schmerzen haben.
Das ist auch.
Hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, boah, ich hatte 2 Wochen jetzt im Urlaub, ich war jetzt auf der Dominikanischen Republik, war am Strand gelegen, meine Freundin war dabei, alles war supi, das Kind hat echt gut mitgemacht und hat gut geschlafen. Ja, das ist für Eltern ein Riesenthema.
Ja.
Und dann hörst du, ja, da ging es mir so gut, ich hatte keine Kopfschmerzen, meine Verdauung war auf einmal wieder gut. Ja, gerade weibliche Zuhörer haben das vielleicht öfters, dass sie mit Verstopfung zu kämpfen haben oder vielleicht auch Laktoseintoleranzen oder sonst was.
Die ich auch habe.
Oh, ja, super.
Ist ganz schlimm.
Herrlich, ich glaube, das thematisieren wir jetzt nicht weiter.
Nee,
das
machen wir
interessiert
nicht.
Nämlich keinen Zuhörer. Aber die hängen halt auch super mit dem Nervensystem zusammen, ja. Und das ist immer ein krasses Phänomen. Also ich lache mich immer schöpfe, wenn Leute sagen, ja, und dann habe ich das geändert und das geändert und das geändert. Und dann sage ich, und wurdest du auch behandelt? Ja, nee, eigentlich nicht. Und sind deine Rückenschmerzen besser? Ja, schon. Und ich so, ja, cool, dann brauchst du mich ja gar nicht mehr. Das ist das Beste, weil ich will keine Dauerpatienten, sondern wir wollen ja immer schauen, dass wir möglichst schnell vorankommen, genau, dass die Leute wieder leistungsfähig sind, keine Schmerzen haben, nicht im Alltag immer diese Probleme. Und das sollte ja eigentlich immer so sein. Egal, ob es im Basketball ist, ob es im Handball ist, Fußball, whatever. Das ist wie wenn du deinen Spieler erklärst, werf den Freiwurf bitte so und der wirft ihn immer zu kurz und immer an den Ring und du sagst, hey, was ist los? Werf jetzt bitte einen zu lang. Lieber werf mal gegen das Brett, bevor er immer am Ring vorne abdotzt. Und er aber dann sagt, nö, Alex, ich will den halt vorne an den Ring spielen. Ja? Und dann sagst du irgendwann auch, gut, aber, dann bin ich vielleicht der falsche Trainer.
Bitte. Aber wird es dich nerven, wenn jetzt ein Dauerpatient wie ich zu dir immer kommen würde und sagen, ey, boah, Max, ich brauche unbedingt Behandlung. Aber ich bin selten beim Arzt gewesen. Also bei mir war es ja so in meiner Karriere, ich war sehr selten beim Arzt gewesen. Mhm. Besser gesagt Orthopäden, ne? Wenn man die Zuhörer, warum Arzt, ne? Nicht jetzt
nicht Internist der Hausarzt,
Hausarzt, sondern beim Orthopäden, wegen irgendwelche großen Verletzungen, was ja echt ich Glück hatte in meiner Karriere, weil ich eigentlich schon auf meinen Körper auch geachtet habe. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich immer bei einem Arzt bin mal und dann sagt er, ja, wir sehen uns bald. Und dann sage ich immer, ja, bitte, ich will dich nicht sehen. Ja, weil ich möchte natürlich nicht so oft beim Arzt sein, wie du schon sagst. Aber dafür war es für mich so, dass ich sehr oft bei den Physiotherapeuten war oder Osteopathen, weil ich einfach vorbeugend keine Verletzung oder Risiko eingehen wollte.
So soll es sein.
Genau, und es ist ja nicht so, dass jetzt ich muss jetzt bei dir liegen und jetzt stundenlang jetzt da eine Behandlung. Aber wenn ich merke, da könnte es eventuell was passieren, dann gehe ich zu dir und dann sage ich, ey, Max oder whoever, boah, kannst du mal bitte mal rüberschauen, ich habe da Schmerzen. Glaube ich, liegt es ja nicht am Knie genau, wie du schon sagst, sondern es liegt am Rücken oder
an der Hüfte
oder irgendwo.
100%, ja, aber das ist das. Also zum einen ist es uns Physiotherapeuten ja nur erlaubt, wenn du sektoraler Heilpraktiker der Physiotherapie bist. Oder
okay, erklär mir das, was meinst du damit?
Also
manchmal, wenn ihr Physiotherapeuten irgendwas davon erzählt, von sektoralen, was?
Don't get it.
No, I don't get it. Jetzt für mich?
Ja, also pass auf. Wir Physiotherapeuten, in Deutschland ist gerade ein ganz strittiges Thema oder ein großes Thema, dürfen wir diesen First Contact haben oder dürfen wir ihn nicht haben? Das heißt, ganz, ganz, ganz streng genommen dürfen wir eigentlich immer nur präventiv arbeiten. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, du hast keine Schmerzen, dann könnte man ja daraus schließen, so, da ist nichts kaputt, da ist kein Schaden, whatever, dann darf ich dich auch behandeln. Wenn du jetzt aber zu mir kommst und ganz krass eine Diagnose hast, ein gerissenes Außenband zum Beispiel am Fuß, dann dürfst du eigentlich nicht zu mir kommen, zumindest nicht ohne Rezept des Arztes. Ja? Ja. Und der sektorale Heilpraktiker für den Bereich der Physiotherapie, der erlaubt mir quasi die Diagnostik, auch diese Ausschlussdiagnostik, dass du dir deinen Fuß nicht gebrochen hast, wo du zum Arzt musst, sondern dass es nur ein Außenbandriss ist, also in Anführungsstrichen nur ein Außenbandriss. Und dadurch darf ich dir Rezepte ausstellen für Physiotherapie oder als Heilpraktiker abrechnen. Das heißt, ich kann dann komplett eine Diagnose machen oder eine Diagnostik. Natürlich solltest du immer so vernünftig sein. Das ist leider die Schattenseite des Heilpraktikers oder des Heilpraktikers der Physiotherapie oder auf dem Bereich der Physiotherapie. Weil natürlich viele, viele Heilpraktiker ihre Kompetenzen maßlos überschätzen und dann halt sagen so ungefähr, ja, naja gut, Alex, du hast ja einen gebrochenen Fuß. Ich schiene dir den jetzt mal und dann schauen wir mal, was wird. Natürlich muss deine Röntgendiagnostik gemacht werden. Natürlich musst du zum Orthopäden. Ja? Ja. Auch bei einem gerissenen Außenband sollte immer ein Orthopäde die Diagnose mit einem MRT oder whatever bestätigen. Wir haben nichts gewonnen, wenn ich sage, ja klar, hey, ich bin der geile Typ, weißt du, ich behandle dich und wir kriegen das locker easy hin. Spar dir den Gang zum Arzt, komm immer zu mir. Ja, weil okay, dann wird es auch nicht gut. Also da musst du halt dann abwägen können, muss der Patient oder der Sportler, muss der zum Arzt? Oder langt es vielleicht, wenn du einfach zu mir kommst und ich dich dann behandle, weil dann haben wir genau das Gleiche gewonnen, ne? Oder halt, dann kann ich dir einfach die gleiche Behandlung geben und sind wir mal ehrlich, gerade die gesetzlich versicherten Patienten, die warten teilweise 8 Wochen auf einen Orthopädentermin. Ja, leider. Außer du kennst wieder jemanden über den Sport oder Netzwerk oder was anderes. Aber dann hast du einen Außenbandriss. Da dauert wahrscheinlich so die Reha, sage ich mal, zwischen, wenn wir wirklich gut arbeiten, 6 und 8 Wochen. Ich weiß, es gibt Fälle, da spielen sie nach 2 Wochen wieder mit viel Tape und so weiter. Ob das so gut für das Gelenk ist, lassen wir mal so hingestellt, ja. Aber dann muss ich halt abwägen können, behandle ich dich oder behandle ich dich nicht am Ende vom Tag. Das ist halt der Skill, ne? Oder gehst du zum Arzt, gehst du nicht zum Arzt? Und das darf ich als sektoraler Heilpraktiker, ja. Wenn ich in Anführungsstrichen nur Physiotherapeut bin, dann darf ich das theoretisch nicht. Und muss dann halt sagen, Alex, hol dir bitte ein Rezept vom Arzt, lass es abklären und so weiter. Und das ist genau dieses Problem, weil ich meine, wir haben halt, wie gesagt, diese Zeit, so wie ich es vorhin gesagt habe, bei dem jungen Spieler, der hat irgendeine Auffälligkeit im Röntgen an der Hüfte und ich meine, erstmal ist die Hüfte sehr auffällig, ja, die tut ihm weh, er hat den Schmerz da, dieses Röntgenbild weist darauf hin. Vielleicht hat er auch diesen Schaden an der Hüfte, aber dieser Schaden macht halt nicht seine Schmerzen oder seine Problematik. Ne? Also und dann hat er vielleicht irgendwas on top bekommen, weil oft sind auch Diagnostiken eine Arthrose, die kommt nicht von heute auf morgen. Ein Bandscheibenvorfall kommt nicht von heute auf morgen. Und dann aber von heute auf morgen sind die Schmerzen da. Dann hat sich vielleicht irgendwas im Körper verändert. Die Muskelspannung, das Stresslevel, Sympathikus-Aktivität, so ja, 100%.
Viel, Stresslevel,
du bildest dir nie Schmerzen ein, aber das kennst du doch selbst, oder? Wenn du Stress hast, kriegst du Kopfschmerzen.
Das stimmt.
Oder? Oder wenn du schlecht geschlafen hast, denkst du dir, oh, mein Nacken irgendwie, ne? Oder wenn, nimm mir mal nur den Alkohol. Wenn du mal viel getrunken hast am Tag vorher, schlecht dich regenerierst in der Nacht, dann hast du am nächsten Tag Kopfschmerzen, dir tut dein Nacken weh, irgendwie ist alles so ein bisschen Ding. Und am Ende vom Tag, natürlich reizt der Alkohol auch andere Strukturen im Körper. Mhm. Aber er hat halt auch einen ganz negativen Einfluss auf dein Nervensystem. Aber es heißt nicht, dass du dir Schmerzen einbildest, sondern sie werden halt einfach verstärkt. Crazy, oder?
Das ist schon crazy.
Schon komplex, ne?
Deswegen habe ich so wenig Alkohol in meiner Karriere getrunken.
Ja, Vorbildsprofi. Ich trinke auch keinen Alkohol.
Ab und zu habe ich mal was getrunken. Zur Feier.
Ja, 100%. Ich meine, man muss sich ja auch mal belohnen.
Ja. Ne?
Und es gibt ja auch dann mal den Urlaub oder sonst was. Ja. Und das ist beim Basketball krass.
Aber das habe ich auch gemerkt als Spieler, wo ich jung war. Also, was heißt jung, zwischen 20 und 30, wenn du mal weggegangen bist oder so, da hast du mal getrunken. Und am nächsten Tag konntest du es ganz easy kompensieren und dann hast du Vollgas gegeben. Ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Ich war so ein Spieler, wenn ich was getrunken habe nach dem Spiel und wir haben einen Tag frei und wir hatten dann wieder Training. Ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen. Ich dachte, boah, ich muss noch mehr Gas geben, weil ich kann damit nicht leben. Ne? Und aber im Alter, wo ich jetzt dann älter geworden bin, oder als Spieler auch, zwischen 30 und 40, habe ich schon gemerkt, ich kann nicht Alkohol trinken, aber in sehr geringem Maßen. Mal so ein Glas Wein war super, aber so früher im Club, was war? Jackie Coke oder was weiß ich, das war meine junge Zeit, also
die wilde Zeit.
Die wilden Zeiten. Ja, dann hast du mal einen Jackie Coke getrunken und dann war es am nächsten Tag, konntest du wieder hüpfen ohne Ende. Aber wenn ich das jetzt machen würde, Club und Jackie Coke und allem drum und dran, da kannst du mich erstmal die nächsten 3-4 Tage in die Tonne werfen, weil da kriegst du ja gar nichts aus mir raus. Da muss ich erstmal 3-4 Regenerationstage nehmen, um das zu kompensieren. Und das daran merkt man schon und das will man ja auch eigentlich den Spielern, das willst du den Spielern noch weitergeben. Du willst aber nicht sagen, ey Junge, du
darfst keinen Spaß trinken,
du darfst keinen Spaß haben, sondern in Maßen. Und
oder halt in Phasen auch, wo man sagt, keine Ahnung, wenn jetzt jemand mal spielfrei ist, dann kann er ja dieses Wochenende nutzen. Er kann ja an diesem spielfreien Wochenende, kann er ja einfach sagen, hey, hier geht's mal ab, hier lasse ich die Sau mal raus.
Dann gibt's die Coaches, die sagen, hey Jungs, Macht mal, was ihr wollt. Zwei Tage
ja, ist
lang,
es so? Let's go. Gibt's das?
Ja, das gibt's
wirklich.
Auch. Ja. Wenn ich wissen würde, dass ich jetzt, wenn wir jetzt gewonnen haben, oder wir haben Freitag ein Spiel und das ganze Wochenende ist frei und wir haben erst in der nächsten Woche, dann sage ich, hey Jungs, gut gespielt, geht mal raus. Oder wenn es ein echt bitteres Spiel war, dann sag mal, hey, geht mal raus, weil macht mal eure Köpfe frei
ja.
und habt einfach Spaß.
Ja, okay, verstehe ich. Ja. Macht ja auch Sinn. Wie gesagt, es schadet ja keinem.
Ja.
Und ich meine, im Handball ist es richtig krass.
Okay.
Da wird so jeder Sieg, also ich glaube einfach, dadurch, dass du im Handball halt nicht diesen krassen Wechsel der Spieler hast oft, sondern die Verträge sind längerfristig, die werden auch oft erfüllt. Ah, ist es so, ne? Es ist nicht so, dass einfach mal jemand gegangen wird oder einfach geht, weil er einen besseren Vertrag angeboten bekommen hat oder weil er zu wenig Spielzeit bekommt und das anders ausgehandelt wurde. Sondern im Handball hast du teilweise langfristige Verträge, auch mal über 3-4 Jahre. Wow. Und dann bleibt die Mannschaft auch oft zusammen einfach.
Länger zusammen, ja, ist cool.
Und dann bildet sich da natürlich ein ganz anderes Teamgefüge, wo dann auch Pärchen untereinander essen gehen. Das gibt es im Basketball auch, um Gottes Willen, aber ich glaube einfach, dass es im Handball ein bisschen häufiger ist, weil es einfach nicht ganz so, gerade in der dritten Liga, es ist professionell, aber es ist nicht so, dass wir sagen, so das Business ist über allem, sondern es ist trotzdem wichtig. Genau, es muss alles quasi schön harmonisch ablaufen. Ja. Du darfst nicht sagen, hey, ich finde dich scheiße, du findest mich scheiße und gut, das ist unser Job. Ne?
Ja.
Habe ich tatsächlich im Handball so bisher aus meiner eigenen Karriere, wenn man es Karriere nennen darf, ne? oder aus dem, was ich jetzt betreue, noch nie mitbekommen, dass sich da Spieler so gar nicht leiten konnten, sondern da sind eigentlich echt alle, also da wird dann geredet und es wird diskutiert und so weiter. Und natürlich schreien die sich auch mal an auf dem Feld, weil es Ärger gibt.
Ja, das ist Competition. Das muss ja sein.
Auf jeden Fall, aber dann gehen sie halt danach auch ein Bierchen trinken und beim Gegenspieler auch, ja. Man sagt immer beim Handball auf dem Gegenspieler, es ist ein riesen Depp. Ja? Und danach steht man aber zusammen an der Bar und stoßt halt und sagt, ja, das fand ich nicht okay, was du gemacht hast. Oder, weißt du, musst du mir deinen Ellbogen ins Gesicht schlagen, du weißt ganz genau, dass ich da stehe. Und dann sagt er so, ja, that's the game. So, jeder will so einen, in Anführungsstrichen, wenn man sagen darf, Arschloch in der Mannschaft haben, ja? Weil du hast lieber einen in deiner Mannschaft, als gegen einen zu spielen.
Ist immer so.
Und danach wird aber dann das Bierchen getrunken und dann ist auch alles vergessen, weißt du? Also es ist nicht so ja, Alex King ist ein Arschloch auf dem Basketballfeld, sondern Alex King ist menschlich ein cooler Typ. Ja, geht halt hart an die Grenze oder spielt hart, verteidigt hart oder whatever. Aber danach, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann sagt er, ja, das ist halt das Spiel. So Pech gehabt, aber ich habe kein Problem gegen dich. Weißt du, es ist nichts Persönliches, sondern wir sind halt einfach Profis. Und ich glaube einfach, da ist einfach Handball halt grundverschieden zu vielen anderen Sportarten, weil du halt einfach dieses Familiäre, dieses Menschliche, auch weil auch, wie gesagt, dieses Professionelle, also dieses krass Professionelle, ne? Du bringst keine Leistung, du gehst jetzt so. Das gibt's beim Handball eigentlich nicht, ne? Also, wenn sowas passiert, dann ist es wirklich so, dass man sagen muss, man setzt sich an den Tisch, man checkt alle Optionen für den Spieler, auch als Trainer teilweise, ja, da berät man dann spricht man mit den Beratern, dann spricht man mit den Vorständen oder mit den Geschäftsführern, ja. Und dann heißt es, ist es für dich eine Lösung, die okay ist? Sagt der Spieler ja, dann ist es ja. Ist die Lösung schlecht für den Spieler? Dann ist die Lösung schlecht für den Spieler. Ich kenne einen Spieler, der hat erst seinen Vertrag verlängert, also ist schon länger her.
Ja.
Und hätte eigentlich bei den Wölfen, ich glaube bei den Wölfen war es, oder war es ein anderer Spieler? Egal, auf jeden Fall, der hat einfach seinen Vertrag verlängert. Über 3 Jahre. Und dann kam auf einmal ein Erstligist und hat halt gefragt, so, sag mal, willst du da hinwechseln? Beziehungsweise willst du zu uns kommen? Und dann ist es natürlich für den Verein die beschissenste Entscheidung, die es gibt, weil der Spieler macht einen super guten Job. Der ist klasse, ja, der spielt bombastisch.
Ja.
Aber der Verein will ihm halt auch nicht im Weg stehen und sagen so, hey, pass auf, wir lassen dich nicht ziehen, weil wir brauchen dich hier. Sondern dann wird halt geredet und dann wird geschaut, wie viel Ablöse bekommt man vielleicht. Und dann, wenn es für beide Seiten passt, dann ist der Spieler auch frei. Dann darf der auch den Schritt in die nächste Klasse gehen, ne, in die erste Liga, weil die Chance will natürlich, also ich meine.
Haben die schon Spielerberater? Diese,
ja, schon, doch. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie krass professionell das auch teilweise ist. Da bin ich einfach nicht so drin, weil ich sehe ja die Jungs auch nicht so häufig. Ne?
Okay.
Also ich sehe die in der Regel in der Vorbereitung natürlich fast jeden Tag als Athletiktrainer ne? oder alle 2-3 Tage. Jetzt während der Saison machen die einfach ihr Zeug und ich bin einmal in der Woche jetzt, ich komme gerade wieder.
Sehe,
genau,
oder montags.
Exakt, genau, montags, Montagmorgen bin ich immer mit den Jungs im Fit One und schaue halt, dass die Übungen und so laufen. Ja. Genau.
Ja. Aber so hört sich's an, das ist mir auch so passiert als Spieler.
Ja,
echt. Ja, hier jetzt? Bei den Würzburg Baskets, wo ich doch auch unterschrieben habe, wo ich verlängert habe. Und hatte auch eine super Saison gehabt als Spieler und in meinem zweiten Jahr habe ich dann auch verlängert um weitere 3 Jahre, aber mit sehr vielen Optionen, um rauszugehen oder zu kommen. Und dann auf einmal klingelt ein höherer Verein, Alba Berlin ruft an und dann bist du in der Zwickmühle. Was machst du dann als Spieler, als Mensch? Ja? Und ja, für mich war es immer so, nicht nur als den Spieler zu sehen, sondern auch als den Menschen. Und was auch der Verein dir auch wieder
angeboten hat oder
angeboten oder dir zurückgegeben hat. Vorgestreckt
auch an Vertrauen hat vielleicht. Ja,
richtig. Und aber das war halt, als Kind war das halt ein Traum von mir, für Alba Berlin zu spielen, weil das war auch immer im Fernsehen gewesen. Ne? Alba Berlin, Sat.1, Sport, und da war immer Alba Berlin, da war Nino Garris Spieler, oder da waren auch Mita Demirel bis Marco Pesic, also auch viele Nationalspieler waren auch bei Alba Berlin, und das war einfach ein Traum. Und was machst du da in dem Moment? Da rufst du natürlich die Familien an, da rufst du natürlich die Menschen an, die sehr nah sind.
Ja, klar.
Und was machst du dann? Meine Mutter war die Erste, die gesagt hat, nee, das machst du gar nicht, mein Junge. Geil. Und ich so, ja, aber, oh, damn, okay, wenn meine Mutter es sagt, ja, aber dann klar, dann holst du andere Meinungen aber am Ende war es halt so, okay, dann redet man mit dem Verein und lass es nicht über den Agenten machen, sondern für mich war auch wichtig, dass man das auch persönlich mit den Geschäftsführern spricht in dem Zeitpunkt und auch mit deren Meinung. Und klar, das ist, tut weh, in dem Moment das zu machen, aber am Endeffekt war das für meine Karriere
das Beste
gewesen. Ja. Und viele verstehen das nicht, aber viele verstehen es. Die sagen auch, ein Büro, ein Job, wenn da ein gutes Angebot, dann gehst du auch hin oder machst es nicht.
Ich glaube, das ist wieder dieses Kurzlebige, ne, im Basketball. Also ich meine, du hast ja hier dann deine Freunde, du lernst vielleicht Leute kennen. Na, jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit Familie.
Ja.
Jetzt, du bist, wie viele Kinder hast du, Alex, mittlerweile? 2, gell?
Mhm.
Zwillinge, oder?
Zwillinge, 8 Jahre alt.
Geil. Da hast du auch volles Programm, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst dann zu deiner Frau heim und sagst, hey Schatz, wir packen jetzt unsere Sachen mit unseren Kindern und reißen die aus dem gewohnten Umfeld einfach raus. Ja. Es ist nicht einfach. Ne? Du hast deine Abläufe, du hast den Kindergarten. Ne? Ich finde es immer, gerade, ich meine, bei euch ist die Sprachbarriere nicht da, aber gerade auch bei den englisch sprechenden Menschen, die meisten Menschen in Deutschland können Englisch sprechen, aber dein Kind lernt ja 2 Sprachen, also das wächst bilingual auf. Aber auf einmal zu sagen, dein Kind ist angekommen, du verstehst dich mit den Kindergärtnern oder Kindergärtnerinnen und so weiter, und dann sagst du so, hey, ja, besserer Vertrag, so, wir müssen dahin, weil da verdiene ich mehr Geld, oder ich ist für meine Karriere das Bessere. Und das ist natürlich eine super, super harte Entscheidung, zu sagen so, ja, ich lasse jetzt alles, was ich mir hier aufgebaut habe, vielleicht sogar, lasse ich einfach so ein bisschen hinter mir liegen, weil ist halt so, ne? Es ist nicht nicht so easy, auf keinen Fall.
Ja.
Alrighty, so, ich würde sagen, wir machen die Folge für heute mal zu, oder?
So schnell?
Ja, oder willst du? Hast du noch was, was dir auf den Herzen liegt?
Wir kommen so viele tausende Ideen und wir haben so viele Themen, die mir aufspringen. Aber ich finde es echt cool, dass wir beim ersten Take schon mal uns gut austauschen konnten.
Auf jeden Fall. Vor allem, es ging jetzt echt schnell von der Stange.
Ja.
Wir hatten ja zu Beginn ein bisschen Schiss, ne? Dass wir die Zeit füllen. Wobei man ja sagen muss,
nach dem Kaffee müsste ich jetzt eigentlich den rauslassen.
Ich muss gerade dran denken, Alex, als wir auf diese Idee gekommen sind, den Podcast zu machen. Und du gesagt hast, ja, ich habe keine Zeit, ich muss zu dem Pro-B spielen. Und ja, Max, können wir das schnell abklären, alles, was du mit mir machen willst? Und ich so, ja klar, Alex, komm vorbei. Und wann warst du da? 14 Uhr? Und wann war das Spiel? 18:30 oder so?
Ja, stimmt.
Und du bist so um 16 Uhr oder noch später gegangen?
Ja.
Oder wann habt ihr Treffpunkt? Du musstest dann auf jeden
16
Fall
Uhr.
Relativ
genau.
Straight weiter zum Treffpunkt. Oder wir haben uns um 13 Uhr schon getroffen.
Ich weiß es nicht.
Und irgendwann schaust du auf die Uhr und sagst, oh, fuck, ich muss los, Max, weil wir haben uns jetzt so verquatscht hier. Und das ist ja das Schöne, dass man das einfach so von der Stange produzieren kann.
Ja.
Ich hoffe auch, dass es den Zuhörern dann fürs erste Mal gefällt. Und dann können wir wahrscheinlich sagen, stay tuned, oder?
Stay tuned.
Stay tuned. More to come. Und dann ciao.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball, health and everything in between.